Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und ja, heute haben wir eine Rückblickfolge auf die Spiel des Jahresverleihung. Die war ja entkoppelt von der BerlinCon, also die haben nichts miteinander zu tun von der Organisation, aber sie waren am gleichen Wochenende und beide in Berlin und da bietet es sich natürlich an, als sorgfältig recherchierender und an der Materie interessierter Spieler und Podcaster an der Veranstaltung teilzunehmen und das habe ich getan. Und ich war nicht alleine dort, sondern hatte viele nette Menschen um mich herum. Und mit einer dieser Personen podcaste ich jetzt hier und wer das ist und was wir über die Spiel des Jahresverleihung zu berichten haben. Das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Und wer die Rückblickfolge zur BerlinCon gehört hat, für den ist das keine große Überraschung, denn wir haben die Tage schon miteinander gepodcastet und die BerlinCon nachbetrachtet, dann ist uns ein bisschen die Zeit ausgegangen, denn bei mir haben im Nebenzimmer schon der Stefan Hanf und der Olli Steinberger mit den Hufen gescharrt, damit wir dort spielen können. Deswegen haben wir uns auf heute vertagt, machen eine eigene Folge daraus und ich sage abermals herzlich willkommen Fabian Ermantraut von Bretterlate the Never. Schön, dass du da bist.
Hallihallo allerseits.
Ja, wir waren auf der Spiel des Jahresverleihung. Du warst mit der Daphne da. Ich hatte den Stefan dabei. Das ist ja ein wunderbares Team gewesen. Es waren viele andere nette Menschen da. Und wir waren ja beide oder alle auch nicht zum ersten Mal dort, sondern ja schon häufiger. Wie hast du es denn dieses Jahr empfunden, Fabian?
Ich habe eigentlich, also so allgemein zur Verleihung, das gleiche Fazit, das ich schon in den letzten Jahren hatte. Und zwar, dass die ganze Veranstaltung an sich immer von Jahr zu Jahr ein Stück noch wertvoller wird oder werthafter wird, so, also professioneller, was so das Zeugs, was auf der Bühne passiert, angeht und auch so das Ganze außenrum, das Ambiente verändert sich tatsächlich von Jahr zu Jahr immer ein bisschen weiter. Es werden auch gefühlt immer mehr Leute. Da habe ich keine genauen Zahlen dazu. Das ist also jetzt nur persönliches Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass das Interesse an der Veranstaltung auch ein bisschen wächst und insgesamt geht es da also immer weiter nach vorne.
Ja, ich bin in so ein paar WhatsApp- und Chatgruppen drin und bei Discord und so und dann habe ich bei dem einen oder anderen gelesen, dass einige unzufrieden waren mit der Übertragung der Veranstaltung im Stream bei YouTube und da gab es zwei große Kritikpunkte. Zum einen, dass es keinen Live-Chat mehr gab und da war die Haltung der Spiel des Jahres-Jury, dass es in den letzten Jahren wohl häufiger Vorfälle gab, dass Leute sich nicht respektvoll in dem Chat geäußert hätten und dann Gäste beleidigt haben. Also irgendwie Wolfgang Kramer war ja mal auf der Bühne letztes Jahr oder vor 2 Jahren und dann hieß es, was will der alte Mann noch hier, der stirbt eh bald oder irgend sowas. Also wirklich so ganz unterste Schublade. Und dann werden da Leute beleidigt und dann hat die Spiel des Jahres-Jury gesagt, nee, also wer sich in unserem Chatraum nicht benehmen kann und wir können das da nicht kontrollieren, deswegen bieten wir keinen Live-Chat mit an. Also ich glaube, das hat sich die Community an der Stelle dann selbst zuzuschreiben. Und der andere Kritikpunkt war dann an der Tonübertragung, das mögen doch mal Profis machen, also da stehen schon Profis und gleichzeitig ist es natürlich schwer, die Mikros und gleichermaßen die Atmosphäre im Saal und die Interviewgäste und die Filme dann gut abzumischen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz leicht. Und die haben dann während der Veranstaltung immer wieder auch ein bisschen nachgebessert. Aber es überträgt sich die Atmosphäre, die wir im Raum spüren. Die wird, glaube ich, tatsächlich in dem Stream nicht ganz deutlich. Ich habe da auch mal reingeguckt. Der ist viel flacher und viel eindimensionaler als das, was wir da in dem Saal verspüren. Und deswegen war es mir jetzt ein Anliegen, nochmal über ein paar Dinge zu sprechen, weil ich fand es nämlich genau wie du, insgesamt eine sehr professionelle Veranstaltung, total wertig, total angemessen auch aufbereitet und im Saal hast du wirklich so diese Emotionalität und die Atmosphäre knistern gespürt und das war richtig greifbar für mich und das ist, glaube ich, im Stream nicht ganz der Fall.
Ne? Ja klar, ich meine, das ist aber generell, denke ich, bei Veranstaltungen so, wenn ich beim Deutschen Fernsehpreis oder bei der Oscarverleihung im Publikum sitze, fühlt sich das sicherlich auch anders an, als wenn ich es im Fernsehen schaue. Von den technischen Problemen habe ich am Rande auch so gehört, das ist natürlich blöd, ne? Das ist sicherlich technisch alles eigentlich machbar und wenn dann was schief geht, geht halt was schief. Da muss man dann mit den Jahren lernen, aber auch da hat sich ja ich war jetzt zum 6. Mal bei der Spiel des Jahresverleihung und auch was da angeboten wird während des Livestreams, zum Beispiel jetzt irgendwie verschiedene Sprachen, die man gleichzeitig mitlaufen lassen kann. Und auch wie das aussieht allein schon, also wie quasi die Kameraarbeit und das Bühnenbild und so ist, das hat sich schon deutlich nach vorne entwickelt. Und da muss man halt über die Jahre hin irgendwie seine Routine reinkriegen. Das mit den Kommentaren wusste ich gar nicht. Das ist natürlich blöd. Ich bin selber kein Fan von gestrichenen Kommentarspalten. Also das gibt's ja immer mal wieder unter Videos, auch zum Beispiel auf YouTube oder so, wo dann zu viel Hass passiert. Und dann verstehe ich das auch, aber grundsätzlich ist das hier ja eine positive Veranstaltung. Ja, und dann kritische Stimmen sind sicherlich auch nicht das Problem, warum das dann jetzt gestrichen wurde, sondern wahrscheinlich eher so Hass und Hetze. Da müsste man vielleicht in Zukunft dann irgendwie noch in ein Moderatorenteam im Chat investieren oder so. Da gibt's ja auch bei allen möglichen anderen Livestreams bei Twitch oder so, die dann so Leute halt einfach blocken und deaktivieren. Weil generell finde ich diesen Austausch, also ich würde mir den Livestream oder was ich auch bei der Nominierung zum Beispiel war, der Livestream ja offen und da mag ich es eigentlich, die ganze Zeit so mitzulesen nebenbei und auch mal was zu schreiben, wenn ich was zu sagen habe. Und ehrlich gesagt, da komme ich zu meinem Kritikpunkt an der Veranstaltung, kann man dann damit auch mal die ein oder andere Passage überbrücken, die sich ein bisschen zieht. Denn da sowohl bei den Nominierungsstreams als auch bei der Spiel des Jahresverleihung sehe ich auch noch Optimierungspotenzial. Es hat schon sehr lange gedauert dafür, dass im Prinzip eigentlich nur 3 Gewinner bekannt gegeben werden. Und ich verstehe das auf der einen Seite, weil man den anderen Spielen, den anderen Autoren, generell allen nominierten und empfohlenen Personen und Spielen Raum bieten möchte. Aber es nimmt teilweise so ein bisschen die Spannungskurve oder verändert die Spannungskurve halt ungünstig. Und dann waren gerade die Leute da, die nominiert sind, dann gehen die nochmal weg, dann kommt wieder irgendwer, dann wird nochmal 10 Minuten geredet. Was interessant ist, aber eigentlich gerade in der Situation nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, so ein bisschen. Also da sehe ich Optimierungspotenzial. Ich meine, wenn man sich andere Verleihungen anguckt, große, etablierte, wie Oscars, Fernsehpreise und so weiter, da läuft das auch anders. Da kommt einer auf die Bühne, sagt, hallo, ich vergebe jetzt den Preis für beste Kamera und das hier sind die Nominierten, macht noch 2, 3 Witze vielleicht, dann sieht man die Nominierten und dann kommt, macht einen Umschlag auf, zack, fertig. Und danach sagen die kurz, hallo, danke, tschüss, und sind weg und dann müssen nicht alle aufstehen, noch Bilder machen und irgendwelche Schachteln hoch und runter getragen werden und so. Und das ist natürlich schwierig und man kann jetzt auch nicht eine Oscar-Verleihung mit einer Spiel-des-Jahres-Verleihung vergleichen. Das ist eine ganz andere Liga, aber ich glaube, da kann man sich auch noch ein bisschen verbessern. Das könnte auch nur eine Stunde dauern und nicht 2.
Ja, ich fand es auch, es hat sich dann hinten raus ein bisschen gezogen so, ne? Ich meine, das ist ja auch heiß im Saal und dann hatte ich irgendwann mal gedacht, jetzt wäre mal noch Wasser gut und dann habe ich 2 Wasser getrunken, dann dachte ich, jetzt müsste ich mal das wieder wegbringen so, ne? Und die hat ja irgendwie fast 2 Stunden gedauert und dafür fand ich es dann auch ein bisschen lang und gibt ein paar Kritikpunkte, die ich auch noch habe, aber ich würde erstmal ein paar Sachen herausstellen wollen, die mir wirklich gut gefallen haben, denn wer sich den Stream angeschaut hat, der hat ein paar Sachen erlebt, die ich wirklich toll fand. Ich habe den Stream früher auch, bevor ich da live dabei war, auch immer angeschaut und ich finde, da ist schon einiges passiert, also auch gerade mal gegenüber, ich sag mal vor ein paar Jahren, bevor das in dieser Now Music Hall war in Berlin, war das ja in irgendeiner Schulaula oder Turnhalle oder so, da war das ja wirklich alles nochmal viel hemdsärmeliger und das ist jetzt schon deutlich professioneller geworden. Und ich finde zum Beispiel die Würdigung dann auch der empfohlenen Spieler auf der Liste sehr, sehr schön. Und auch der Rainer Knizia hat es ja in seiner Rede dann auch gesagt, dass er gesagt hat, ja, jetzt wird der Blick immer auf die geworfen, die gewonnen haben, aber da gibt es ja noch etliche andere tolle Spiele, die in so einer Phalanx der empfohlenen nominierten Spiele ja auch unterwegs sind. Und ich finde es schon mal schön, dass die auch gewürdigt werden und dass es für die empfohlenen Spiele dann so einen ganz kurzen Beitrag gibt, immer von einem Jurymitglied, das nochmal so ein bisschen zusammenfasst, was sind denn eigentlich die ganzen empfohlenen Spiele. Das finde ich eigentlich einen schönen Beitrag. Ne? Das hat mir gut gefallen. Und es bringt nochmal einen Fokus auf die Titel, die dann sonst an so einem Abend vielleicht drohen unterzugehen, weil sie in Anführungszeichen nur auf der Empfehlungsliste waren.
Ja, wie gesagt, ich finde auch, es ist schön und gut, dass über all diese Sachen und Personen irgendwie gesprochen werden soll, aber es nimmt irgendwie so ein bisschen Fahrt raus an der einen oder anderen Stelle dann auch. Also zum Beispiel kommt dann, übrigens coole Personalie, Kerstin Gare-Frekes, die deutsche Fußball-Weltmeisterin und Europameisterin, auf die Bühne, um das Spiel des Jahres zu verkünden. Aber dann wird da nochmal so ein Interview geführt, das irgendwie erstmal eigentlich mit dem Spiel des Jahres, mit dem Moment, der jetzt auf den alle hinfiebern, gerade gar nichts zu tun hat. Und das, ich sag mal, die Hälfte der Leute, der sitzt, interessiert das in dem Moment auch nicht. Das interessiert die generell schon, aber vielleicht in dem Moment nicht so sehr. Und da fände ich es irgendwie schöner, wenn zum Beispiel, wenn jetzt Kerstin Gare-Frekes auf die Bühne gekommen wäre und hätte kurz selbst ein paar Worte gesagt, zum Beispiel, ne, hier, guck mal, ich, Das bin ich im Spiel. Und deswegen bin ich froh, heute hier zu sein, das Spiel des Jahres zu verkünden. Das sind die drei Nominierten und gewonnen hat, zack. So, das ist irgendwie ein bisschen natürlicher und runder, aber ich will da auch jetzt gar nicht, das hört sich jetzt alles viel zu schlimm an. Die Veranstaltung hat mir Spaß gemacht und es ist super spannend, wenn man dort ist und so. Nur es hat sich ein bisschen gezogen und ich hatte den Eindruck, dass das irgendwie alle gesagt haben. Deswegen wollte ich da kurz mal darauf hinweisen, dass man da an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen schneller werden könnte. Aber ich habe auch danach mich mit ein paar Leuten, die da im Hintergrund mitarbeiten, unterhalten. Ja, also auch Leuten, die jetzt nicht in der Jury sind, aber im Verein sonstigerweise engagiert. Und das ist alles viel mehr Arbeit im Hintergrund, als man sich so vorstellen kann. Also was da an Regiearbeit und an Proben und wer steht wann wo, wer trägt was wie, wo rein, die Technik muss das und das irgendwie hinkriegen. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und das dann noch gut zu skripten quasi, dass es alles gut läuft, das ist schon sehr gut. Ja, also es kann noch besser werden, das würden die wahrscheinlich selbst auch sagen, aber man muss auch mal die ganze Arbeit, die da reinfließt, wertschätzen.
Ja, es ist immer sehr schnell gejammert, wenn einem da mal irgendein Fitzelchen nicht gefällt. Ne? Ich komme ja selber aus dem Eventbereich und weiß, wie viel Arbeit und wie viel Mühe und wie viel kleinen Details da auch drin stecken. Und mit der Brille sehe ich natürlich auch Dinge, wo ich sage, na, da geht noch was, so, da ist noch Luft nach oben, aber es wäre ja auch schade, wenn man sagt, das ist perfekt, besser geht's nicht, dann gibt's ja kein Potenzial mehr. Eine Sache, die sensationell ist, die haben sie jetzt seit ein paar Jahren, finde ich, sind die Einspielervideos von Christian Köhne und seinem Team von Format C. Die sind wirklich so exzellent. Die werden ja auch seit der Nominierung dann bis zur Verleihung in unregelmäßigen Abständen gepostet für die nominierten Spiele. Und ich finde, was da passiert an Arbeit und an Mühe und auch an liebevollen Blick auf die Spiele, die wirklich ja nicht nur das Spiel vorstellen, sondern auch den Charakter der Spiele wiedergeben, das sind wirklich Meisterwerke. Also der Christian ist für mich da einer der ganz Großen, wenn nicht der Größte der Branche, was diese Themen angeht. Das sind wirklich richtig, richtig tolle Videos als Einspieler und auf die freue ich mich immer fast, na, will ich sagen am meisten, aber auf die freue ich mich immer, wenn die dann so nach der Nominierung so nach und nach kommen und dann Neues da ist, sag ich auch mal gucken, was er sich jetzt wieder ausgedacht hat. Das ist schon cool.
Ja, dem kann ich nur zu 100% zustimmen. Die sind absolut oberste Liga, die Videos. Die machen auch immer richtig Lust auf die Spiele. Das ist auch so eine Möglichkeit. Du sagst einfach, guck mal, hier sind die drei Videos und danach sagen wir, wer gewonnen hat. Zum Beispiel. Und die ganzen Fragen, die da sonst noch so im Laufe der Verleihung stattfinden, die könnten ja dann zum Beispiel auf einer Pressekonferenz geklärt werden. Dann wäre vielleicht auch das Interesse an der Pressekonferenz nochmal größer, weil da noch mehr Insights quasi dann kommen. Ich glaube, über die, ich sag mal, die Rahmen, Daten und Geschehnisse haben wir ja eigentlich genug geredet. Sollen wir noch ein bisschen darüber reden, was eigentlich da so inhaltlich passiert ist?
Gerne. Ich würde allerdings auch noch einen Kritikpunkt so am Rahmen noch loswerden. Der Harald Schrapers hat mit Sicherheit eine ganze Menge Stärken. Was nicht dazu gehört, ist improvisieren, glaube ich, würde ich mal attestieren. Und ich finde wirklich, dass wenn sich die Jury entscheidet, auf der Bühne Fragen zu stellen den entsprechenden Autoren und Autorinnen, dann sollten es bitte Fragen sein, die A, interessant sind und B, gut überlegt sind. Ne? Und ich finde manchmal, denke ich so, Alter, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, so diese Frage, hey, worüber sind die Leute mehr erstaunt, dass eine Frau Fußball spielt oder dass eine Frau Brettspiele spielt? So, da habe ich gedacht, so was, also das sind Fragen, wenn du da mal eine Minute vorher drüber nachdenkst und dir eine kluge Frage aufschreibst, dann fällt dir halt so ein Kram nicht ein. Und ich glaube wirklich, dass die Fragen an die nominierten Autoren doch deutlich besser oder zielgerichteter hätten sein können an der einen oder anderen Stelle. Und die wirkten so ein bisschen hemdsärmlich improvisiert alle. Und ich würde mir da eher wünschen, Fragen zu stellen, die ja wirklich interessant sind und nicht so ein bisschen Nonsensfragen sind.
Ja, einfach, das ist ja eine Show, eine Verleihung und ich glaube, insgesamt schadet es solchen Dingen nicht. Je mehr die geskriptet sind, umso besser eigentlich. Weil dann auch nicht so Momente entstehen, wo dann einer irgendwas gefragt wird und dann erstmal eine halbe Minute überlegen muss. So, das ist nicht spannend.
Ja, oder wenn Donald ex Vaccarino sagt, nee, Moon Colony Bloodbath, das habe ich als reines Satirespiel gemeint, das ist einfach silly. Und die Jury hat da ja viel reininterpretiert, ich aber im Übrigen auch. Und es ist ja schön, wenn ein Kulturgegenstand Raum für Interpretation bietet. Und dann kann man aber natürlich fragen, hast du dir beim, also das kann man im Vorfeld fragen, ne? Der ist den ganzen Nachmittag da und dann fragt man den halt irgendwann mal, sag mal, ist das eigentlich bewusst mit so einer Perspektive oder interpretieren wir die rein? Und dann kriege ich von dem eine Antwort und dann kann ich daraufhin ja meine Frage auf der Bühne abstellen. Also ich meine, das war ja richtig vorgeführt, wenn Maren sagt so, ja, da ist ja voll die Gesellschaftskritik drin und er sagt, oh, sehe ich eigentlich nicht, das ist eigentlich nur silly. Dann denke ich, okay, entweder hat er sein eigenes Spiel nicht so durchschaut oder wir interpretieren was rein, was er gar nicht intendiert hat, was völlig legitim ist. Aber dann hast du nicht so einen awkward Moment auf der Bühne, wo ich fast das Gefühl hatte, der führt jetzt gerade irgendwie, da wird die Jury so ein bisschen vorgeführt. Und das kann man sich alles sparen, wenn man sich vorher auch in Abstimmung mit den Autoren vielleicht ein, zwei Fragen überlegt, die Spaß machen. Oder die Frage an den Kinderspielautoren, was ist sein Lieblingskostüm, wenn er sich verkleidet? Das ist doch uninteressant. Ne? Also da kann man wirklich bessere Fragen sich überlegen. Das ist so meine vielleicht so mein Gedanke dazu, um das ein bisschen besser aufzusetzen.
Ja, oder man kann solche Interviewsequenzen auch einfach ganz weglassen, finde ich, und die an eine andere Stelle verlegen.
Zum Beispiel Corey, naja, weiß ich nicht, also als Autor eines nominierten Spiels, der dann nicht gewonnen hat, am zweiten Tag zu einer PK zu gehen, wo es eh völlig uninteressant ist, ob du jetzt nochmal da bist oder nicht, sondern da geht's ja um die Sieger. Aber weißt du, dann finde ich interessanter, Corey Konietzner zu fragen, wieso hast du dich denn entschlossen, jetzt demnächst deine Karriere als Spieleautor zu beenden und hast angekündigt, dass du bald aufhörst. Das ist ja viel interessanter, als zu fragen, was jetzt dein Lieblingssticker ist oder keine Ahnung was. Ne? So, das ist dann, aber ja, das ist jetzt nicht unser Thema, aber das waren so die Punkte, wo ich dachte, das geht irgendwie besser.
Ist aber schon ein Thema und ich glaube, das ist ja auch interessant, wenn der ein oder andere im Dunstkreis der Organisatoren dieser Veranstaltung da vielleicht mal zuhört. Die müssen ja, man muss ja nicht mit allem übereinstimmen, aber zu wissen, was Leuten auffällt an Kritik, hilft ja immer schon mal weiter. Absolut. Also das ist ja auch alles nicht irgendwie böse gemeint. Im Gegenteil, wir haben da immer viel Spaß auf der Veranstaltung.
Ja, voll.
Und es ist ja auch ein Höhepunkt des Jahres einfach. Und für viele der Leute, um die es da dann geht, ja auch ein Höhepunkt ihres Lebens.
Und das hat man auch gemerkt, ne, bei der Emotionalität der Einspieler, gerade bei der Kinderspieljury, einer der Autoren konnte nicht dabei sein an dem Tag, weil er umzieht und sagt, meine Familie hat Priorität, ich werde hier gebraucht in der Heimat beim Umziehen. Und du hast echt gemerkt, er hat die Stimme gestockt und er hatte Tränen in den Augen, weil er eben nicht da sein konnte, weil eben die Bedeutung für so einen Autoren dann entsprechend groß ist. Das hat man schon gemerkt. Ja, und gleichzeitig finde ich auch, dass da wenn das schon so ein Höhepunkt ist, dann kann ich mir vielleicht neben der Inszenierung und den Abläufen auf der Bühne auch nochmal überlegen, wie kann ich das eine oder andere würdigen. Also ich zum Beispiel hätte mir auch gewünscht, dass es so eine Art Laudatio nochmal gibt oder eine Art, vielleicht nicht Begründung, aber eine Laudatio der Jury auf den jeweiligen Titel. Es kann jetzt auch nicht so schwer sein, drei Laudatien oder wie der Plural auch immer sein mag, vorher zu schreiben und zu sagen, okay, dann ziehen wir halt die richtige noch aus dem Umschlag dazu und wenn dann halt Dito gewinnt oder was auch immer, dann kann man noch mal drei Sätze dazu sagen, warum das gut ist. Weil die Begründung der Jury, die in den Videos ist oder auch auf der Spiel des Jahres Website, die ist ja wirklich sehr, sehr kurz gefasst. Und ich finde, das könnte man noch mal ein bisschen herausstellen, warum das so ist. Weil es kann ja durchaus sein, dass entweder dieses Spiel geschaut wird, dieser Stream geschaut wird von Leuten, die gar nicht so tief in der Bubble sind, wie wir das sind. Die wissen dann vielleicht gar nicht so viel darüber. Oder wenn dann PressevertreterInnen anwesend sind, dann haben die gleich ein bisschen Futter, was sie schreiben können. Dann haben sie eben nicht so was Nichtssagendes, sondern können gleich sagen, guck mal hier, haben wir noch ein bisschen Laudatio, ein bisschen Begründung und können das ein bisschen aufbauen. Aber ja, das sind so persönliche Wünsche von mir, aber das müssen wir ja entscheiden.
Damit kämen dann wahrscheinlich auch wieder andere Probleme, die man jetzt direkt nicht auf dem Schirm hat.
Und mit Sicherheit.
Da wieder Kritik dran und so. Ja. Man kann es nie allen recht machen. Es läuft schon ziemlich gut, finde ich. Und man merkt, dass die Veranstaltung von Jahr zu Jahr wächst an Qualität und auch an Masse.
Konnte man es dir denn recht machen bei den Titeln, die hinterher ausgezeichnet wurden? Das können wir mal dazu sagen. Also Spiel des Jahres geworden ist Dito.
Kinderspiel des Jahres geworden ist Rebirth.
Und Kinderspiel Boo Party.
Oh, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Das ist echt so ein Ding von mir.
Entschuldigung, Insel der Mookies. War gar nicht Boo Party, war Insel der Mookies.
Insel der Mookies hat gewonnen. Ich habe sogar ein extra jetzt noch signiertes und illustriertes Exemplar mitnehmen können. Das ist richtig cool. Jedenfalls, ja, also ich habe in der letzten Folge, die Daphne und ich zusammen in unserem Podcast aufgenommen haben, vor der BerlinCon, haben wir auch nochmal kurz so mit Blick auf die BerlinCon und die Verleihung am Ende drüber gesprochen, was wir denn jetzt eigentlich denken. Wir hatten ja ursprünglich mal orakelt. Da hätte ich mit Bossfighters als Spiel des Jahres gerechnet. Das landete ja dann in der anderen Kategorie. und beim Kennerspiel mit Rebirth. Und dementsprechend hatte ich auf der einen Seite recht, das habe ich jetzt auch in der letzten Folge nochmal wiederholt. Ich glaube also, es wird Rebirth gewinnen. Und beim Spiel des Jahres dachte ich, wie glaube ich die große Mehrheit auch, dass Cozy Stickerville gewinnt. Habe aber in der Folge auch gesagt, ich wünsche mir aber, dass Dito gewinnt. Dementsprechend ist der Abend für mich eigentlich perfekt gelaufen. Ich habe einerseits recht behalten beim Kennerspiel und andererseits wurde mir mein Wunsch beim Spiel des Jahres erfüllt. Also tipptopp. Aber ich habe in der Folge auch gesagt, gerade beim Kennerspiel werde ich gleichzeitig froh und traurig sein mit egal wem, wer gewinnt, weil ich hätte es allen drei Titeln gegönnt. Das war einer der stärksten Kennerspiel-Jahrgänge meiner Ansicht, was die Nominierungen angeht. Beim Spiel des Jahres waren natürlich auch alle drei super Titel, wobei für mich eben da Dito noch mal ein bisschen mehr herausgestochen hat, persönlich, ne, subjektiv mein Spielegeschmack am meisten getroffen hat. Wie war es bei dir?
Ja, ich war im Vorfeld auch fest davon überzeugt, dass Cozy Stickerville gewinnt, weil ich bei Dito auch noch mal ein paar redaktionelle Mängel identifiziert habe und auch festgestellt habe, dass es natürlich in dieser Kategorie Wort- und Partyspiele ja schon etliche gibt, ne? Und ich liebe Dito, ist gar keine Frage, und ich gönne es von Herzen. Und ich fand diese Entscheidung zwischen Dito und Cozy Stickerville, das war für mich, will nicht sagen klar, aber für mich irgendwie eher so die beiden Titel, die da im Zentrum standen. Morty's Horty habe ich nur Außenseiterchancen eingeräumt, wenngleich das auch ein tolles Spiel ist, was ich wirklich sehr, sehr gerne spiele. Und ich habe im Vorfeld gesagt, Spiel des Jahres wird Cozy Stickerville, da war ich mir eigentlich sehr sicher. Und freue mich aber über Dito, weil das macht mir wirklich große Freude. Und ich erlebe in jeder Runde, in der ich das spiele, gibt es hinterher Leute, die sagen, das ist cool, das bestelle ich mir jetzt auch. Also wenn da 6, 7 Leute am Tisch sitzen oder 5 und das kennt jemand noch nicht oder da sind ein paar neue Leute dabei, dann weiß ich, da werden im nächsten, werden 2, 3 Spiele gekauft, weil die Leute da einfach echt Spaß dran haben. Und das ist ja auch sowas, Cozy Stickerville machst du halt eher zu Hause und da hast du wenig Interaktion mit Freunden. Also würde ich jetzt nicht, würde ich mal sagen, die meisten machen das vielleicht eher im Familienkreis mit ihrem Partner, ihrer Partnerin. Das ist jetzt nichts, was du so im Freundeskreis auf den Tisch packst an einem Spieleabend. Wenn wir uns jetzt treffen, sagen wir mal einen Spieleabend, dann werden wir nicht Cozy Stickerville spielen. Das mache ich alleine oder mit meiner Partnerin, wenn ich eine habe oder so. Und bei Dito ist das eben anders.
Ja, wenn ich zu Leuten gehe, die spieleaffin sind, aber nicht so verrückte komplett Enthusiasten wie wir und gehe an deren Spieleregal, dann steht da halt Zug um Zug und El Grande und wahrscheinlich auch Hase und Igel.
Und Just One.
Und Just One, genau. Und so wird in 10 oder in 20 Jahren in vielen Haushalten ein Dito stehen. Cozy Stickerville, selbst wenn es gewonnen hätte, würde da nicht mehr stehen. Und unter diesem Gesichtspunkt freut es mich eben für Dito, dass es diesen Titel abgeräumt hat, weil es, glaube ich, insgesamt längerfristig für das Spielen als Hobby einen größeren Impact haben wird als Cozy Stickerville. Das ein herausragendes, außergewöhnliches Spielerlebnis ist, das auch interessant ist für die breite Masse, um mal zu sehen, was kann Spielen noch so sein. Aber ja, Dito ist so mehr was, was, glaube ich, in den Familien und in den Spielerunden der breiten Masse sich etablieren kann.
Ja, und beim Kennerspiel hatte ich ja meine erste Partie mit Rebirth mit euch. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als das viele noch gar nicht hatten, weil ihr ja letztes Jahr zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon ein Exemplar bekommen habt. Und ich habe Rebirth durch dich bzw. durch euch kennengelernt und habe das so diesen Jahrgang über, hat mich das sehr begleitet. Und auch ich war hier, ich dachte auch so Moon Colony Bloodbath, das wäre ja so eine sehr mutige Entscheidung. Das habe ich fast nicht vermutet, dass das gewählt würde. Aber ich fand es cool, dass es auf der Nominierungsliste war. Und habe auch gesagt, also es wird vielleicht sogar eine knappe Entscheidung sein zwischen Rebirth und Bossfighters. Vielleicht war die gar nicht knapp, wir wissen es nicht, ne? Aber das waren auf jeden Fall so 2 Titel, wo ich dachte so, ich sehe bei beiden Titeln oder bei allen 3 Titeln auch mit Moon Colony, ich sehe bei allen Titeln Stärken und Schwächen, ich sehe Herausragendes und ich sehe ein paar Mängel. Und habe mich dann sehr gefreut für Rebirth, weil das wirklich ein tolles Spiel ist, was ich auch nach vielen, vielen Partien immer wieder gerne aus dem Schrank ziehe, immer wieder aufs Neue spiele. Und auch hier, man kann es Leuten so schnell erklären, die sind so schnell dafür begeistert. Und die taktische Tiefe, die in dem Spiel steckt, die ist natürlich enorm. Und manchmal braucht man ein paar Partien, um da reinzukommen. Oder also nicht, um die Spielmechaniken oder die Spielregeln zu verinnerlichen, sondern um zu sehen, was da alles drin steckt. Und da gibt es dann Leute, die sagen, ach ja, und jetzt muss ich da noch, jetzt kann ich noch die Mehrheiten hier machen bei den Burgen und jetzt kann ich das noch machen und so. Und das finde ich eigentlich bei Rebirth die große Stärke.
Ja, und auch hier, da habe ich ja, wie gesagt, vorher gesagt, für mich wäre eigentlich Bossfight das Spiel, das ich gerne ausgezeichnet sehen würde, weil es eben so ein bisschen was Neues macht und auch der sogenannten breiten Masse mal ein paar Spielmechaniken vielleicht vorstellen könnte, die noch nicht so kennen, wie Kampagne, Deckbuilding, App-Integration, Boss-Fighters halt, oder Boss-Battler. Und aber gleichzeitig habe ich ja gerade eben das andere Argument gebracht, dass so ein klassischeres Spiel wie Ditto eher auch in 20 Jahren noch gespielt wird. Und das ist wahrscheinlich bei Rebirth und Boss-Fighters das Gleiche. Ja, Boss-Fighters ist ein bisschen aufwendiger zu spielen. Du musst eigentlich mit der gleichen Gruppe dich immer wieder treffen und weiterspielen. Du kannst natürlich auch mit verschiedenen Leuten spielen, aber das ist eigentlich nicht darauf ausgelegt. Ja, das ist schon, wir erleben gemeinsam hier jetzt diese Kampagne. Und dementsprechend ist wahrscheinlich auch hier Rebirth das Spiel, das so das klassische Brettspiel besser, noch einen Schritt besser wahrscheinlich vertritt, als die anderen beiden gewesen wären. Aber es sind alles drei super geile Spiele. Moon Colony Bloodbath ist so ein Spiel, da dachte ich mir beim ersten Mal so, ach ja, ganz witzig. Beim zweiten Mal, ach ja, sogar noch ein bisschen cooler, als ich beim ersten Mal gecheckt habe. Und mittlerweile habe ich es halt irgendwie 20 Mal gespielt und finde es jedes Mal immer noch cooler, weil ich neue Kombis entdecke und merke, wie viel Tiefe da eigentlich drin steckt.
Ja, und es ist ja auch außergewöhnlich, dass ein Kennerspiel des Jahres zweimal in Folge beim gleichen Verlag gelandet ist. Wir haben jetzt letztes Jahr Endeavor die Tiefsee gehabt, ein Spiel von Frosted Games, und jetzt mit Rebirth ein Spiel von Frosted Games, die das zusammen mit Mighty Boards aus Malta realisiert haben. Ja, und es war ja auch etwas Besonderes, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Spiels des Jahres ein Autor das Triple geholt hat, nämlich Kinderspiel des Jahres, Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Wenn auch nicht im gleichen Jahr, aber Rainer Knizia war ja schon häufiger nominiert, hat häufiger auch schon diesen Preis in einer der Kategorien gewonnen. Und jetzt durch den Gewinn von Rebirth als Kennerspiel hat er als erster Autor überhaupt dieses Triple geschafft und war darüber erstens sichtlich froh und erleichtert. Das hat man ihm schon angemerkt. Und zum anderen hat er bei der Pressekonferenz auch verraten, dass es zu Rebirth eine Fortsetzung geben wird. Da hat er sich kunstvoll verplappert, würde ich sagen. Also er hat es sehr absichtlich gestreut und ein bisschen die Neugierde geweckt. Und da haben wir natürlich mal nachgefragt, was wir da zu erwarten haben. Und deswegen haben wir hier jetzt ein kurzes Gespräch mit Rainer Knizia.
Ja, Rainer, du hast hunderte von Spielen bereits entwickelt. Jetzt das Triple zum ersten Mal geschafft, als erster Autor überhaupt. Kinderspiel des Jahres, Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Fühlt sich dieser Preis deswegen besonders an? Ist es etwas anderes oder ist es eigentlich wie immer?
Es ist nie wie immer. Es ist schön, mit Rebirth jetzt das Kennerspiel zu haben, gewonnen zu haben. Es gibt sehr viele schöne Spiele und man braucht ein bisschen Glück, aber natürlich muss man auch ein schönes Spiel produzieren. Ich bin darüber überglücklich, dass damit es auch noch das Triple rausgekommen ist. Umso besser bin ich sehr stolz drauf. Und das Wichtige ist ja, dass die Spiele irgendwo eine Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit bekommen. So bringen wir immer mehr Spiele, mehr Leute zum Spielen. Und ich glaube, die Leute können fast nichts Besseres tun in der Welt, als zu spielen.
Du hast eben in der Pressekonferenz dich schon, will nicht sagen verplappert, sondern du hast es ja schon angekündigt. Es wird eine Fortsetzung geben von Rebirth. Du hast angekündigt, angedeutet, es könnte in Italien spielen, Häfen könnten eine Rolle spielen. Kannst du uns noch ein bisschen mehr verraten darüber?
Eigentlich habe ich mich ja nur verplappert. Ich darf nicht viel mehr sagen. Aber es ist natürlich klar, wir wussten ja, dass das Spiel wirklich gut angekommen ist. Und insofern habe ich mich schon letztes Jahr sehr früh dran gesetzt, einen Teil 2 zu machen. Der ist auch schon seit Ende letzten Jahres fertig beim Verlag. Der Verlag hat lange diskutiert und sagte, ja, aber die Rückseite ist so gut, da müsste man eigentlich ein eigenständiges Spiel daraus machen. Ich sage, nix da, jetzt macht's erstmal das, weil da muss ich wieder eine neue Rückseite zur fantastischen Rückseite machen. Irgendwann kann ich mich nicht mehr toppen, ja. Und insofern nimmt es jetzt seine Bahn. Das heißt, dieses Jahr ist es Rebirth und nächstes Jahr wird es Rebirth 2.
Also zur Messe in Essen dann 2027.
Das liegt jetzt am Verlag. Ich habe ihn heute, nein, gestern mal einen kleinen Tritt versetzt und gesagt, jetzt kommt mal zu Potte und jetzt legen die los und dann liegt es in deren Händen. Ja, und Frosted ist ja auch, also ist ja Mighty Boards in Malta und dann ist Frosted dabei. Die haben ja viel Erfahrung und insofern wird es schon hinhauen und das lasse ich jetzt in deren Händen.
Du hast gestern in deiner Dankesrede sehr betont, dass du dankbar bist für deine Testspielrunde, die ja schon legendär ist, auf die du auch immer wieder verweist. Wie ist der Gewinn dort angekommen und welchen Anteil hat denn so eine Gruppe wirklich?
Viele der Gruppe waren ja auch hier auf der BerlinCon. Wir haben dann noch ein bisschen gescherzt und die sind dann alle auf dem Rückweg gewesen im Zug und ich habe dann viele WhatsApps und viele E-Mails bekommen. Die freuen sich natürlich alle riesig. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, weil ohne Spielen kann man keine Spiele entwickeln und erfinden. Und da habe ich eine ganz begeisterte Gruppe von Freunden und wir spielen fast jeden Tag, ja. Und es ist natürlich so, dass es nicht nur, jetzt spielen wir und dann mache ich weitere Schlüsse, sondern da wird diskutiert und da haben die gute Ideen und dann wird das eingeworfen und wir wissen ja, wir packen diese Unterhaltung in Schachteln. Das heißt, hinterher, wenn die Leute die Schachtel aufmachen, muss es funktionieren. Also versuchen wir am Anfang möglichst viel auch kritisch hinzuschauen, was könnte nicht funktionieren. Und der Anteil der Spieletester ist nicht zu überschätzen, weil es ist viel Kreativität, was auch daher kommt. Allein kann man so viel gar nicht, so weit gar nicht arbeiten. Ja.
Noch eine letzte Frage. Du hast in unserem Interview vor einigen Jahren gesagt, eigentlich möchte ich ja nur in der Ecke sitzen und träumen. Und gestern hast du, anders als andere Autoren, die immer sagen, ich habe mir das Spiel erdacht, ich habe es mir ausgedacht, hast du gesagt, ich habe mir das Spiel erträumt. Wie viel ist Träumen in deiner Arbeit und wie viel ist Nachdenken und wie viel ist harte Arbeit?
Also träumen heißt natürlich, sich einfach mal zurückzunehmen und sich frei zu machen von all dem, was um einen vorgeht. Darum fahre ich ja auch jedes Quartal 2 Wochen auf meinen Design-Retreat und schließe mich völlig weg und arbeite dann an tiefer gehenden Designs. Das Träumen, also ich bin eigentlich ein introvertierter Typ, obwohl ich jetzt auf der Bühne nicht so erscheine, und es ist mir einfach wichtig, diese Ruhe zu haben, auch den inneren Frieden zu haben und die Augen zu schließen und für mich zu spielen und zu sagen, okay, jetzt bin ich am Zug und dann sehe ich das alles vor mir und was mache ich da, warum bin ich so angespannt, ist der Nächste am Zug, warum langweile ich mich nicht, was muss da passieren, und so spiele ich das in meinen Träumen, wenn man will, also im Wachzustand, und diese Erfahrung habe ich inzwischen, dass ich da ein sehr gutes Gefühl dafür bekomme und dann entsteht der erste Prototyp und im Kopf spielt sich meine Spiel immer ganz wunderbar und dann kommen sie auf den Tisch und dann kommt the moment of truth und dann weiß ich schon, meistens bin ich enttäuscht, aber dann beginnt halt sozusagen auch nicht die Arbeit, aber dann mehr das strukturierte, organisierte Weiterentwickeln, iterativ Schritt für Schritt voranzugehen, heute heißt es Design Thinking, um dann hoffentlich irgendwann mal den perfekten Prototyp zu haben, dann dafür den perfekten Verlag zu finden, um dann das perfekte Spiel auf den Markt zu bringen. Das ist die Ambition.
Ja, Fabian, Italien. Hast du da Lust auf Rebirth in Italien mit einem genialen Plan auf der zweiten Seite?
Selbstverständlich. Ich habe in all den Folgen, in denen ich hier schon über Rebirth gesprochen habe, immer gesagt, das ist, bietet sich ja perfekt an, um das noch auszuweiten. Ich habe immer, glaube ich, von Frankreich gesprochen, weil irgendwie, das war geografisch so am naheliegendsten. Aber dass es nach Italien geht, macht genauso viel Sinn. Und vielleicht kommt irgendwann auch noch die Deutschlandkarte, wer weiß. Oder was ist auf der Rückseite von Italien? Sind das 2 Italien-Maps? Oder ist vielleicht auch noch, keine Ahnung, könnte ja schon Frankreich dann sein oder Spanien oder... Wer weiß, mal sehen.
Es kann auf jeden Fall ja so eine IP werden wie Zug um Zug, dass da immer jedes Jahr oder alle 2 Jahre mal eine neue Karte erscheint mit ein paar neuen Spielkarten dazu, mit ein paar neuen Mechaniken dazu. Also da kann man sich ja einiges vorstellen. Jetzt haben wir die Felder und dann haben wir diese Windkanäle und die Burgen und jetzt haben wir halt noch die Häfen dazu und irgendwann gibt es vielleicht noch die Berge und die Tunnel. Also das kann man ja wie bei Zug um Zug wunderbar ausweiten und wenn da jedes Jahr oder alle 2 Jahre ein Rebirth käme, ich wäre happy.
Ja, und wenn man ehrlich ist, macht der gute Herr Knizia das mit diesem Spielsystem ja eigentlich schon seit Jahren. Denn viele seiner Spiele gehen schon in eine ähnliche Richtung wie Rebirth. Ja, das ist jetzt so die Variante von diesem Prinzip, wir legen Plättchen und versuchen große Gruppen zu bilden, die wahrscheinlich bisher am besten geklappt hat. Und ist vielleicht schön, dass er jetzt quasi seine ganzen weiteren Ideen, die mit dieser, auf dieser Mechanik aufbauen, einfach unter der Marke weiterführen kann. Das ist dann auch einfacher zu überblicken für die Fans. Ist auch wahrscheinlich auch einfacher für ihn, das dann unter die Leute zu bringen. Das ist doch perfekt. Also ich freue mich, wenn ich irgendwann in 10 Jahren so 10 Rebirth-Maps im Schrank stehen habe. Ich kann mir vorstellen, dass das passieren wird.
Ja, ich habe ja gesagt, dass das Prinzip, was Rebirth verfolgt, ist ja eigentlich sowas wie bei Einfach Genial oder bei Witchstone, nur dass du da halt diese Doppelhexfelder hast, die hast halt jetzt einfache Plättchen, ne? Aber dieses Mehrheiten bekommen über Plättchen, die wir anlegen, die dann eben Effekte triggern, das hatten wir bei Einfach Genial, das war 2004 nominiert zum Spiel des Jahres, Witchstone war auf dem auf der Empfehlungsliste, glaube ich, zum Kennerspiel des Jahres. Ich glaube, nominiert war es nicht, ne? Das war, glaube ich, 2022 oder so auf der Empfehlungsliste. Ist ein ähnliches Spielprinzip und du hast vollkommen recht, das macht er schon seit Jahren, aber es ist schön, wenn das jetzt mal so thematisch eingebaut ist in eine große Welt.
Es gab noch ein paar mehr. Ich glaube, Cascadero heißt das eine, wo man so auch ja, so Verbindungen legen muss mit seinen Rittern oder Reitern oder was das war. Also das Prinzip beschäftigt ihn schon lange und mit Rebirth hat das vielleicht perfektioniert.
Ja, und dass ein Spiel des Jahres auch für den Verlag eine wirtschaftliche Bedeutung hat, und zwar keine geringe, das hat der Ben Schönheiter verraten. Wir haben uns vormittags kurz unterhalten darüber und auch dann, als ich ins Hotel eingecheckt bin, stand er an der Rezeption und er hat schon berichtet, dass er da sehr angespannt ist immer vor dieser Verleihung. Also einerseits, weil er sich natürlich über diesen Preis freut, andererseits, weil auch der Gewinn eines solchen Preises einen riesen Unterschied macht. Also was er mir zum Beispiel verraten hat, ist, dass Frosted Games als kleiner Verlag immer noch Schwierigkeiten hat, trotz Gewinn des Kennerspiels im letzten Jahr und trotz auch anderer großer Titel, die sich gut verkaufen, bei großen Handelsketten gelistet zu werden. Ne? Und es macht einen riesen Unterschied, ob du als Verlag im Portfolio bei einem Thalia oder bei einem Müller bist oder bei vielen anderen oder ob du das eben nicht bist. Das kann auf deine Auflage und auf deinen Absatz natürlich einen riesen Einfluss haben. Und jeder dieser Gewinne hilft natürlich dabei, dass ein Verlag sein Profil schärft, sein Portfolio nochmal in die Öffentlichkeit bringt und dann auch bei solchen großen Ketten gelistet wird und dass das eben eine wirtschaftliche Bedeutung hat. Darüber haben wir kurz gesprochen und der Ben wird auch demnächst hier im Podcast sein, wo wir das Thema nochmal viel tiefer angehen und auch über Kalkulation von solchen Preisen sprechen, beziehungsweise von Spielen insgesamt, von der Verlagsarbeit. Und er sagte schon, dass man mit einem solchen Preis nicht rechnen kann, aber dass es natürlich durchaus hilfreich ist, wenn man einen solchen Preis gewinnt. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
Ben, ihr habt mit Frosted Games jetzt zum zweiten Mal in Folge das Kennerspiel des Jahres gewonnen. Wie hoch ist der Anteil an Stolz, an Glück, an Erleichterung, an Freude? Kannst du das quantifizieren?
Ich bin so schlecht in Mathe. Was funktioniert mich da? 10, 20, was bleibt übrig? Lass mal gucken. 60, jetzt hat es schon aufgehört. ist absolut verrückt. Also für uns ist das... Du kennst mich, ne? Ich bin immer noch... Also mir fehlen die Worte, es ist schwierig.
Ja. Du hast gestern im Vorfeld, haben wir uns kurz unterhalten, hast du gesagt, dass so ein Preis natürlich auch wirtschaftlich wichtig ist für einen Verlag wie euch. Jetzt habt ihr den Titel gewonnen, wirtschaftliche Aspekte spielen ja für die Community keine Rolle, für die Jury auch nicht, für euch als Verlag, aber eben besonders. Kannst du sagen, wie wichtig so ein Preis auf welchen Ebenen für euch ist?
Also für unseren Verlag in unserer Größe ist das exorbitant, also wichtig. Man kann es nicht einplanen, man kann nicht damit planen und man sollte damit auch nicht planen und das haben wir auch nicht gemacht. Aber es hat immense Auswirkungen und gibt uns halt auch eine Sicherheit und eine Motivation sozusagen, dass man auch ein bisschen mehr vielleicht noch in was investieren kann, was besser zu machen. Also hört sich jetzt doof an, aber wir können das Geld in einen besseren Webshop investieren, bessere Experience schaffen. Man kann auch mal ein Gehalt erhöhen und so. Also hört sich so Dinge, die Impact haben auf das Leben von Menschen und Familien.
Wir haben ja letztes Jahr bei der Spiel gemerkt, da waren, glaube ich, gar keine oder sehr wenig Rebirth da. Jetzt seid ihr Kennerspiel des Jahres. Und du hast gesagt, man kann nicht damit planen. Wenn man aber jetzt erst anfängt zu planen, wird es auf das Spiel wieder eng. Also wie ist der Entscheidungskorridor? Zu welchem Zeitpunkt entscheidest du? Entscheidet ihr, wie viele Spiele ihr zu welchem Zeitpunkt braucht? Und das ist ja dann auch ein gewisses Risiko, ob man diesen Preis gewinnt oder nicht und ein Pöppel aufgedruckt werden muss oder eben nicht. Vielleicht holst du uns da kurz in deine Entscheidungswege ab.
Ja, also natürlich ist es schwierig für einen Verlag unserer Größe in ein Risiko zu gehen. 5000 Spiele allein schon zu produzieren, ist ein immenses Risiko für einen Verlag von unserer Größe. Und man sagt, ja, ist doch klar und es wäre doch total logisch gewesen, da müsst ihr davor planen. Ich sage, nee, das können größere Verlage machen, das kann ich nicht machen. Wir haben Bestellungen bedient, das ist das Gute, auch an der Nominierung. Und ich habe dann schon ein bisschen an logistischen Zaubereien gearbeitet, dass wir tatsächlich, also letzten Freitag kamen neue Spiele rein, nächste Woche werden nochmal neue Spiele reinkommen. Und jetzt dann für die Spiel schauen wir mal, dass wir die Produktion noch weiter nach Deutschland verlegen. Das war der eine Zauberkniff. Und so können wir dann auch sicherstellen, dass wir kurzfristiger wieder Spiele da haben.
Was war das, was dich an Rebirth so überzeugt hat? Du hast gesagt, ihr habt mit euren maltesischen Kollegen von Mighty Board sehr eng zusammengearbeitet. Wie ist das so eine Kommunikation? Also kommen die auf euch zu, kommt ihr auf die zu, kam Rainer Knizia auf euch und die parallel zu? Und wenn du sagst, die Zusammenarbeit war gut, wie charakterisierst du die? Also wie hat die Zusammenarbeit funktioniert?
Ich habe eine ganz, so eine Man-Love, will ich schon sagen, mit David von Mighty Boards. Wir kennen uns seit 10 Jahren, wir haben auch kein einziges Spiel zusammen gemacht, aber wir sind enge Freunde. Ich habe gestern gesprochen, wir wissen gar nicht warum, wir reden einfach seit 10 Jahren total gerne miteinander. Und wir haben gesagt, komm, mit Rebirth muss man es jetzt einmal kommen. Das ist jetzt unsere erste Zusammenarbeit, wo es richtig klappt. Und dann haben wir gesprochen, Rainer war total happy, dass wir das machen und hat gesagt, komm, das wird jetzt richtig cool und der war überglücklich, also hat Spaß gemacht einfach.
Und was war das, was dich oder euch an Rebirth sofort überzeugt hat? Was war das Packende daran?
Wie gesagt, ich habe ein Plättchen gelegt und ich fand es saugeil und das ist eigentlich nicht, also wer mich kennt und meine Spiele liebe, das ist nicht meine Art von Spiel, das heißt, wenn ich von sowas so krass überzeugt bin, dann ist das für mich ungewöhnlich. Und das war so dieser Special-Moment für mich. Und jeder im Team fand es absolut fantastisch. Und habe ich gesagt, gut, dann das ist... Und habe ich gesagt, komm, David, jetzt. Aber so.
Rainer hat eben schon mal Einblick gegeben, es wird mit der Fortsetzung nach Italien gehen, es wird Häfen geben. Wie weit seid ihr in der Produktion, in der Planung? Rainer sagt, also von ihm ist die Arbeit gemacht, er sei fertig. Wann können wir denn mit der Fortsetzung rechnen?
Er wird schon nächstes Jahr werden.
Nürnberg oder Essen? Also Januar oder Herbst?
Lass mal Sommer probieren. Aber jetzt wollen wir erstmal Rebirth so ein bisschen die Zeit zum Atmen geben. Und jetzt können erstmal noch ganz viele Leute Rebirth entdecken. Und nächstes Jahr gibt es dann fetten Nachschub.
Möglicherweise ja in Berlin.
Absolut.
Alles klar. Ja, super, vielen Dank.
Ja, interessante Einblicke. Man hat ja schon öfter gehört, dass das extrem viel Einfluss hat darauf, wie viele Exemplare so verkauft werden von einem Spiel. Aber da mal diese konkreten Zahlen sich vor Augen zu führen ab und zu, zeigt auch, wie extrem wichtig dann doch dieser Preis ist oder auch schon eine Nominierung. Und wie viel Verantwortung das natürlich auch mit sich bringt für die Leute, die darüber entscheiden. Das ist also nicht einfach nur mal, sagen wir mal, das Spiel war jetzt am coolsten, sondern ich glaube, denen ist schon bewusst, was für einen Impact die da auch haben. Und ich meine, 10.000 zu 300.000 oder was er jetzt gerade gesagt hat, das ist ja schon, das ist nicht irgendwie doppelt so viel, sondern das ist halt 30 mal so viel. Das ist verrückt.
Und zwischen den Zeilen hat er ja noch was gesagt, nämlich, wann ist ein guter Zeitpunkt, das dann zu veröffentlichen? Ne? Dass es erstens noch in der Wahrnehmung und im Bewusstsein ist und nicht weggespült wird vom nächsten Jahrgang schon. Gleichzeitig will man aber auch Rebirth jetzt mal die Gelegenheit geben, zu reifen und im Markt anzukommen, mal auch abseits der Vielspielenden, die das Spiel kennen, dann eben im Handel auch als gewonnener Titel entsprechend gewürdigt zu werden. Und beim Rainer hat man herausgehört, naja, das Spiel ist fertig, jetzt muss der Verlag halt mal loslegen, dann kann das hier raus. Und gleichzeitig habe ich eben gehört, dass auch ein Ringen ist, um wann ist ein guter Zeitpunkt, das zu veröffentlichen. Und da musst du sowas ja auch produzieren. Und wenn du einerseits das Kennerspiel des Jahres produzieren musst, das sind ja erstmal immense Kosten, mit denen du deine Vorleistung trittst. Und auf der anderen Seite hast du dann schon den Nachfolger parat, den willst du ja dann vielleicht auch in einer ordentlichen Startauflage machen, in Erwartung, dass Leute den dann holen. Und ich glaube, das ist schon eine Gratwanderung. Und ja, da werden wir mit Ben demnächst noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Aber das fand ich schon eine sehr spannende Betrachtungsweise, die wir Vielspielenden vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, dass wir sagen, ja, cool, gewonnen, dann kann ja jetzt in Essen der Nachfolger kommen. Wir brauchen neues Futter, immer her damit. Und er sagt, nee, mal schön langsam, wir gucken mal, wann ein guter Zeitpunkt ist. Das ist schon, ja, glaube ich, nicht leicht zu entscheiden. Ja. Und vor der Herausforderung steht ja jetzt auch der Lukas mit seinem Team in der Game Factory. Denn so ein Spiel zu produzieren ist ja vom Timing her gar nicht so leicht, weil du willst ja einerseits genügend Exemplare im Markt haben, damit das Spiel gekauft werden kann. Gleichzeitig kannst du ja nicht bis zum Gewinn eines Preises warten, bis du die Auflage in Auftrag gibst. Das heißt, du musst genügend für Essen haben. Du willst aber ja dann auch welche haben, wo dann der Pöppel drauf gedruckt ist. Davon brauchst du dann auch wieder eine große Auflage. Dann haben die Produktions- und Lieferzeiten, die gar nicht so leicht sind. Auch das ist so ein Kipppunkt im Entscheidungsprozess. Wann lege ich denn da los? Und da haben wir vom Lukas auch nochmal einen interessanten O-Ton. Der Lukas ist der Marketingverantwortliche bei Game Factory, die eben das Spiel des Jahres Dito veröffentlicht haben.
Herzlichen Glückwunsch, bei mir ist Lukas Thiel von der Game Factory. Wann war für euch klar, dass Dito ein großer Renner werden wird oder werden kann?
Also ich habe es auf der Spielwarenmesse schon mal gesagt. Ich hatte mit Rico gesprochen, dem Redakteur, und er meinte zu uns oder zu mir, dieses Spiel ist was Besonderes, weil es ein Spiel ist, das noch nie so gut, also kein Spiel hat so gut wie das bei unseren Testgruppen gezündet. Und da hat die Redaktion relativ schnell gemerkt, das ist was Besonderes. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann auch schon bereits in Nürnberg gesagt, das ist unser Highlight dieses Jahr, weil wir einfach gemerkt haben, es kommt so gut an. Und aber dass es jetzt gewinnt, hätten wir nicht gedacht. Ja.
Das Original heißt Jinxo, kommt von einem indonesischen Autor. Wie seid ihr auf das Spiel aufmerksam geworden?
Das ist eine ganz witzige Story. Unser Category Manager in der Schweiz, der Rolf, hatte in dem Social Media eben im Indonesischen dieses Spiel gesehen und gedacht, hey, das sieht super interessant aus, es könnte was sein. Und als wir dann das Muster hatten vom Verlag, haben wir schnell gemerkt, boah, das ist richtig gut, das müssen wir unbedingt machen. Ja.
Spiel des Jahres ist ja auch eine wirtschaftliche Komponente für euch als Verlag. Kannst du abschätzen, was das für euch bedeutet? Verändert sich dadurch was, außer dass ihr jetzt wahnsinnig viel mehr Arbeit habt in der Distribution möglicherweise? Habt ihr schon genügend nachproduziert für dieses Jahr? Wie sind da eure Perspektiven?
Ja, also so eine Nominierung bringt immer viele Herausforderungen mit sich, gerade was die Produktion angeht. Man rechnet ja in der Regel nicht damit, dass man dann doch gewinnt. Und wenn man dann so ein Spiel des Jahres auszeichnen bekommt, dann steigen wirklich die produzierten Zahlen, die man dann hat, auf von normalerweise 10.000 auf bis zu 300.000 im Jahr hoch. Und es ist natürlich schon eine starke Steigerung, was viel Aufwand mit sich bringt, einfach zu organisieren, dass die Spieler rechtzeitig da sind. Jetzt haben wir es geschafft, dass wahrscheinlich Ende August kommt, Anfang September, wenn es gut läuft, und dass die Spiele dann wieder verfügbar sind. Ja. Ja, für uns als kleiner und junger Verlag ist es natürlich auch was Besonderes. Ne? Und wir werden jetzt schauen, wie wir das gestemmt bekommen, marketingtechnisch, als auch die Produktion, und freuen uns einfach jetzt, die Spiele dann auch unter die Leute zu kriegen.
Ja, und Game Factory hat in den letzten Jahren ja auch keine schlechte Serie hingelegt mit Preisen. Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr alle im Kopf, aber da waren auf jeden Fall Kinderspiele dabei mit den magischen Schlüsseln, wenn ich mich richtig erinnere. Und
Neuland war nominiert.
Foxy war auf der Empfehlungsliste, glaube ich. Also da war, die haben kein schlechtes Portfolio, auch einen guten Riecher anscheinend. Und wie er es gerade gesagt hat, ist anscheinend ja auch teilweise ein bisschen, kann auch über zufällige Begegnungen oder Sichtungen auf Social Media dann passieren, dass man so ein Spiel in den Fokus von einem Verlag rückt. Und ich bin froh, dass es hier in dem Fall so gelaufen ist, dass der Algorithmus das indonesische Dito in den richtigen Feed gespült hat.
Und was ich auch interessant finde, das liest man ja oft immer in so, es gibt ja so eine Bubble in der Spieleszene, die sich über alles und jedes aufregt. Also auch alles, was die Spiel des Jahres-Jury macht, ist grundsätzlich erstmal alles dumm und die haben eh alle keine Ahnung. Und da wird ja oft kolportiert, ja, wer halt am meisten Geld zahlt, der kommt da auf der Liste nach vorne. Also das hat die Jury ja jetzt schon wirklich mehrfach entkräftet, auch nachweislich, indem sie ja auch sehr transparent ihre Zahlen immer wieder veröffentlichen. Und jetzt kann man sagen, die Game Factory ist ein kleiner Verlag, die noch gar nicht so lange jetzt aktiv sind, ne, die natürlich ein tolles Portfolio haben, aber hier ging es um die Qualität des Spiels. Und auch beim Kennerspiel des Jahres, da wäre vielleicht Boss Fighters sogar der Titel gewesen, der langfristig vermutlich der Spiel des Jahres Jury mehr Geld gebracht hätte. Aber das ist eben auch ein Beweis dafür, dass sie sagen, das interessiert uns gar nicht, weil Frosted Games ist nach wie vor, auch wenn die einen riesen Output haben, ein ganz kleiner Verlag mit ganz wenigen Leuten, die, glaube ich, auch in vielem noch ziemlich auf Kante genäht sind, was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Das ist jetzt kein Verlag, wo die Millionen sprudeln. Und da muss sehr gut gearbeitet werden, damit das funktioniert. Und ich glaube, das kann man an der Stelle, darf man das auch noch mal der Spiel des Jahres Jury zugute halten, dass sie sich davon eben nicht beeinflussen lassen, sondern jedes Jurymitglied für sich eine Entscheidung trifft, was ist denn für mich das Spiel, was ich jetzt hier wählen möchte. Und in dieser geheimen Wahl werden dann in einem Auswahlprozess diese Spiele eben gewählt.
Ich meine, die Jurymitglieder selber haben ja auch nichts von Mehreinnahmen, direkt zumindest. Ich glaube nicht, dass sie sich da viel Gedanken drüber machen. Das ist dann den Schatzmeistern des Vereins oder so überlassen. Der würde sich vielleicht über mehr Geld dann an der einen oder anderen Stelle immer mal natürlich freuen. Aber ich glaube, insgesamt sieht man ja auch an den Zahlen, bleibt da genug Geld übrig, um sich auch noch irgendwie für gute Projekte einzusetzen, um Stipendien zu fördern und so weiter. Das heißt, das finde ich auch, diese Diskussionen sind eigentlich immer komplett lächerlich.
Und ich hatte noch so meinen kleinen Fan-Moment dann tatsächlich, weil ich ja früher so, das war Anfang der 2000er, als die Frauenfußballnationalmannschaft, waren die da sehr präsent, auch in ihrer ganzen Wirkung und in ihren Titelambitionen, die sie dann hatten. Das war ja wirklich so eine goldene Zeit auch im Frauenfußball. Und ich habe dann wirklich meinen Fan-Moment, als ich gehört habe, dass Kerstin Garefrekes da ist, denn die schätze ich als Fußballerin total. Die hat im Mittelfeld gespielt, ist zweimal Weltmeisterin, zweimal Europameisterin und ist erfolgreicher, glaube ich, als jeder noch lebende Spieler. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme war das WM-Finale noch nicht. Möglicherweise kann es Messi zweimal in Folge werden und zweimal die Weltmeisterschaft gewinnen. Aber meines Wissens nach gibt es keinen Fußballer, der zweimal Weltmeister geworden ist, noch lebenden. Es gab Franz Beckenbauer, der ist als Trainer und als Spieler mal Weltmeister geworden. Ja, bei Berti Vogts weiß ich, der war Weltmeister und dann als Trainer Europameister. Aber Kerstin Garefrekes mit vielen aus ihrem Team, da waren noch andere natürlich, die sehr erfolgreich waren, zweimal Weltmeisterin, zweimal Europameisterin, auch in der Champions League eine entscheidende Rolle gespielt. Also da ist schon echt fußballerische Qualität. Und als sie dann auf der Bühne war, und ich habe eben in meinem Leben auch viel Frauenfußball tatsächlich geguckt und verfolgt, habe ich echt gedacht so, wow, krass, dass da so eine Persönlichkeit kommt und die dann eben sagt, ich spiele auch gerne mit meinem Team. Und sie hat ja auf der Bühne gesagt, die trainiert ja noch die U23 der Frauen, die Nationalmannschaft. Und sagte dann, wir nutzen das eben zum Teambuilding. Und wenn ich einen Teambuilding-Abend anschreibe, haben die alle keinen Bock. Und wenn ich sage, wir machen einen Spieleabend, dann haben alle Bock drauf. Und dann spielen wir halt Spiele. Und die sind gleichzeitig ein Teambuilding. Also das fand ich mega spannend. Und ich habe sie dann am Sonntag mal angesprochen. Vielleicht hat sie ja auch mal Lust, demnächst im Broadcast zu sein. Wir haben uns am Montag dann in der Rezeption getroffen. Da habe ich sie gefragt. Das war für mich ein sehr, sehr schöner Moment. Und da war ich ja auch wirklich starstruck. Ich bin ja normalerweise nicht so verlegen um das, was ich sage. Aber da war ich echt so ein bisschen starstruck, weil ich dachte, krass, jetzt steht hier gerade Kerstin Garefrekes vor mir. Und was ich dann festgestellt habe, ist, sie hat mir dann nochmal bei Instagram geschrieben, nachdem ich ein Foto mit ihr gemacht habe und das gepostet hatte, hat sie mir geschrieben und sagt, ja, war auch schön, dich zu treffen. Und so, dann habe ich gemerkt, seit 2,5 Jahren schreibt die mir immer mal von einem Account, den ich halt nicht ihr zugeordnet habe, weil das halt so ein bisschen generischer Name ist und kein Foto drauf ist. Oder da dachte ich so, cool, weil das, was halt manchmal Leute bei Instagram schreiben, worüber ich mich immer freue, ah, spiele ich auch gerade, ah ja, cooles Spiel, hier bin ich auf deine Meinung gespannt oder irgendeine Reaktion oder so. Und das immer so seit 2,5 Jahren gibt es da alle paar Monate mal so einen kurzen Kontakt oder Impuls. Ich dachte so, krass, da hat die mir geschrieben. Also, ich weiß nicht, welche Promis mir noch schreiben. Zeigt euch, ich lade euch gerne in den Podcast ein, weil ich will wissen, warum ihr und wie ihr spielt. Ist doch geil.
Ja, und im Sport scheint das ganz gängig zu sein, weil, also zum Beispiel hat der Prädagoge-Podcast auch schon mal mit Jens Nowotny gesprochen, der da sehr aktiv in der Szene ist.
Der war ja auch schon mal in meinem Adventskalender dabei. Ja.
Richtig. Und meine Cousine ist, oder war, jetzt nicht mehr, aber war Nationalspielerin im Handball. Und die hat mir auch immer erzählt, dass auf ihren Lehrgängen viel gespielt wurde als teambildende Maßnahme. Das ist also anscheinend durchaus im deutschen Mannschaftssport zumindest schon mal angekommen, das Brettspiel.
Ich habe mich dann nur sehr geschämt. Ich bin ja eben Wiesbadener und somit Hesse. Und die Kerstin hat den Großteil ihrer fußballerischen Karriere beim ersten FFC Frankfurt verbracht. Und ich war letztes Jahr mit dem Nico Wagner und seiner Familie in Frankfurt im Fußballstadion. Und wir waren einfach nur da, weil wir mal wieder ins Stadion wollten. Der Nico ist Eintracht-Fan, ich bin kein Eintracht-Fan. Und dann habe ich dann irgendwie so ein Foto gepostet. Und dann schrieb mir halt dieser Account von der Kerstin, ja, viel Spaß im Stadion und gutes Spiel oder so. Ich schrieb, ja, voll, ich bin halt eigentlich gar kein Frankfurt-Fan, aber bin halt trotzdem mal hier. Und dann habe ich, aber da wird sie mit leben können, dass nicht alle Frankfurt-Fans. Ich habe in Frankfurt einfach die unangenehmsten Fans erlebt. Es tut mir leid, wenn jetzt hier Frankfurt-Fans zuhören. Ich freue mich drauf, wenn ihr mal meine Eindrücke ein bisschen widerlegt. Aber ich habe bis jetzt bei fast jedem Besuch in Frankfurt irgendwie eine komische Situation gehabt, die ich in Mainz nie hatte, die ich auch in München nie hatte, sondern immer irgendwie in Frankfurt. Also Freunde, da benehmt euch.
Das passt ja dann auch, weil der Nico Wagner ist auch ein sehr unangenehmer Mensch, also ganz fürchterlich.
Ja, so eine Rüpel aber auch, ne? Genau. Nee, also da habe ich einfach wirklich komische Erfahrungen gemacht bei der Eintracht und gleichzeitig finde ich das, was die Mannschaft da geleistet hat in den letzten Jahren, ganz, ganz toll. Da ist wirklich viel passiert. Die waren ja in den 90er Jahren mal kurz vor der Insolvenz und so. Also da ist ja, oder Anfang der 2000er, weiß ich gar nicht mehr genau, da ist ja viel passiert, tolle Arbeit. Also ich will jetzt gar nicht den Verein als solches dissen, aber ich habe einfach komische Erfahrungen da gemacht. Aber mittlerweile stehe ich da drüber, genau. Also das war für mich so ein Fan-Moment auf jeden Fall. Und auch keine Ahnung, so Größen wie Donald, Ex-Vaccarina oder Corey Konietzka mal zu sehen, die ja wirklich Spiele gemacht haben. Was hat mich Dominion begleitet in meinem Leben? Ich habe unzählige Partien Dominion gespielt, ich habe alle Editionen zu Hause, finde das ein total geiles Spiel und dann steht der auf der Bühne und dann habe ich mich abends immer zwei Sätze mit dem unterhalten irgendwie. Ja, das ist schon cool.
Ja, genau. Das freut mich natürlich an der Veranstaltung auch immer sehr, dass man die Leute mal von Angesicht zu Angesicht trifft. Und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber das wird der ein oder andere bestimmt schon auf Social Media oder im Stream oder so gesehen haben. War natürlich der Herr Knietz ja auch wieder, wie es sich für ihn gehört, bei einer Nominierung in entsprechendem Kostüm angereist und als in schottischem Kilt mit kleinem Säckchen, wenn man Glück gehabt hat und hat im richtigen Moment das Richtige gesagt, hat man dann eine kleine Goldmünze von ihm bekommen mit Prägung seines Gesichts drauf.
Also, das sind ja schon Stefan Feldsche Züge, eine geprägte Münze mit dem eigenen Konterfei.
Also ich habe schon während des Abends so gesehen, dass ab und zu Leute hier diese Münze dann gekriegt haben, aber erst ganz am Ende des Abends hat mir die einer dann auch nochmal gezeigt und das ist halt einfach, sein Gesicht ist da reingeprägt. Also der zieht das zu 100% durch.
Stark. Ja, ich habe mich total gefreut, dass ein paar Leute da kamen und sagten, sie hören den Broadcast. Zum Beispiel Kerstin Garefrekes hört den Broadcast, da war ich sehr froh. Und hab mich, fand ich total cool. Also liebe Kerstin, wenn du das hörst. Genau,
kann ihr dann noch so einen anderen Podcast empfehlen, der ist auch sehr gut. Bretter Late and Never heißt der.
Ah, von dem habe ich auch schon gehört. Den mag ich auch sehr. Toller Podcast. Und mein persönliches Highlight hatten wir ja dann noch nach dem Spieleabend, beziehungsweise nach der Spiel des Jahres Verleihung hatten wir noch einen kleinen Spieleabend so rum. Weil dann ist es ja so, wenn die Verleihung rum ist und der Stream dann aus ist, dann ist man da vor Ort, unterhält sich, netzwerkt ein bisschen, lernt ein paar Leute kennen oder trifft Leute wieder, die man nicht so oft sieht. Ein paar Sachen kann ich verraten. Es wird eine Erweiterung kommen zu Arche Nova. Das hat mir Matthias Wigge verraten. Da wird was Neues kommen. Da freue ich mich ja schon sehr drauf. Er hat sich noch nicht allzu sehr in die Karten blicken lassen, was da kommt. Aber es wird auf jeden Fall so wie Wasserwelten so eine kleine eigenständige Erweiterung kommen. Ob schon zu Essen oder später, werden wir dann sehen. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf als großer Archäologen-Fan.
Das Insektenhotel.
Ja, ich hab versucht, natürlich ihn aus der Reserve zu locken und sagen, was wird es denn sein? Zugvögel, Insekten, aber er hat sich nicht
die Karten. Vogel- und Reptilien- und Streichelzoo gibt es ja schon im Grundspiel. Die Wasserwelten, die haben dann noch sowas oben drauf gesetzt. Was fehlt jetzt noch? In Weltraum kann man schlecht mit Zoo.
Ja, vielleicht gibt es auch noch so, was noch so ein bisschen fehlt, ist so dieses Drumherum. Im Opel Zoo gibt es dann irgendwas, wo man mit Wasserpistolen irgendwie so lustige Bälle in der Luft halten kann oder Shows oder sowas, Dressur. Aber das würde wieder nicht zu diesem, Thema bei ihm passen, weil er ja schon diesen Naturschutzaspekt oder diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch
hat. Kann ja auch sowas sein. Noch mehr so Projekte außerhalb, Auswilderung, dann noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Eine
Pressearbeit.
Oder keine Ahnung.
Ja, Aufzuchtstation, Pressearbeit. Also, wir lassen uns überraschen. Wir können jetzt wild spekulieren mit unseren begrenzten Zookenntnissen. Da bin ich dann raus. Aber wir haben abends noch was Schönes zusammen gespielt, Fabian. Alle miteinander oder viele miteinander.
Ja, das ist ja schon so eine kleine Tradition bei solchen Events. Nämlich ein Time's Up oder zu Deutsch Sag's mir. Aber natürlich in der speziellen Unikat-Version des Stefan Hanf, der da zu seinem, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, letzten Runden Geburtstag.
Zum 70.
Genau.
Zum 50. für alle die.
Eine selbstgemachte Version davon bekommen hat, mit lauter Karten mit Brettspielbezug. Speziell mit dem deutschen sprachigen Raum. Also da sind dann viele Brettspiele, Autoren, Verlage, Podcasts, YouTuber, alles, was ihr euch vorstellen könnt, Mechaniken und so weiter drin. Und die muss man sich dann erklären. Bei Time's Up läuft das ja so. In der ersten Runde erkläre ich einfach so viele Wörter, wie ich kann, wie ich will. Ab der zweiten Runde darf ich dann nur noch ein Wort sagen. Es sind aber die gleichen Begriffe im Spiel. Das heißt, jeder weiß, kennt die schon aus der Vorrunde, aber man muss sie jetzt an einem Wort erkennen. Und in der dritten Runde machen wir dann Pantomime und Geräusche. Und das ist immer eine Riesengaudi. Wir waren also irgendwie 12 Leute oder so, glaube ich. Waren auch 2 Holländer dabei. Liebe Grüße an euch zwei, falls ihr das hören solltet. Auch die konnten da gut mitspielen, weil man bei Time's Up, selbst wenn man die Wörter nicht kennt, dann erklärt man halt irgendwie sich außenrum. Und das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war auch für mich ein ganz, ganz großes Highlight. Ja, war wieder eine tolle Veranstaltung auf jeden Fall. Und wer wären wir, wenn wir nicht das Schlusswort der Veranstaltung der Moderatorin des Abends überlassen würden, nämlich Maren Hoffmann. Die hat ohne ihren kongenialen Partner Manuel Fritsch in diesem Jahr moderiert, der auf einem runden Geburtstag im engsten Familienkreis war und da unabkömmlich war. Deswegen hat sie es alleine moderiert, aber es waren natürlich ein paar Kollegen, Kolleginnen aus der Jury immer wieder auf der Bühne, auch für Gesprächsbeiträge. Und ja, deswegen würde ich heute gleich mal das offizielle Schlusswort der Veranstaltung an Maren Hoffmann geben. Vorher aber, lieber Fabian, dir nochmal ganz herzlichen Dank sagen, dass wir gemeinsam mal rückblicken konnten und nächstes Jahr wieder Pflichtveranstaltung dabei zu sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon.
Das wird schön. Und dann sage ich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß beim Spielen. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Schreib uns, ob du die Entscheidungen der Jury Spiel des Jahres gut findest und nachvollziehen kannst. Das interessiert uns natürlich. Oder pack's hier in die Kommentare. Und dann haben wir zum Abschluss heute ein kleines Schlusswort und eine kleine Schlussbetrachtung von und mit der Moderatorin des Abends, Maren Hoffmann.
Bei mir ist jetzt die allseits bekannte Maren Hoffmann, Sprecherin der Spiel des Jahres Jury. Maren, ihr hattet gestern eine große Verleihung, du hast sie moderiert. Ich frage erstmal, wie groß ist denn die Aufregung bei dir als Moderatorin vor einer solchen Veranstaltung, bei der ja die Weltöffentlichkeit zuschaut, diesmal sogar halb Indonesien, wie man glauben darf?
Ja, das ist so, aber im Grunde, ja, natürlich bin ich aufgeregt. Alles andere wäre eine Lüge, würde mir eher keiner abnehmen. Aber letztlich, was zu meiner Entspannung beiträgt, ist, im Endeffekt interessiert es nicht so viele Leute, was die Hoffmann sagt, und sehr viele Leute, was jetzt Spiel des Jahres geworden ist. Die kommen ja nicht meinetwegen.
Du hast jetzt diese Veranstaltung dieses Jahr alleine moderiert. Bisher war Manuel Fritsch an deiner Seite, der dieses Jahr aus persönlichen, familiären Gründen nicht da sein konnte, weil seine Frau, glaube ich, einen runden Geburtstag hatte. Das darf man, glaube ich, sagen. Lieber alleine oder lieber im Team? Wie moderierst du lieber?
Ist beides toll. Also Manu ist ein Fels in der Brandung. Der macht das ja professionell. Der ist im Grunde der Profi von uns. Insofern hat er mir gefehlt. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Was soll ich sagen?
Es ist überwiegend gut geglückt, würde ich sagen.
Dankeschön.
Jetzt hast du ja auch in deiner Eigenschaft als Jurorin mit abgestimmt, natürlich mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Wie stark hast du dieses Jahr ein Gefühl gehabt, was gewinnt? Wie sicher warst du dir im Vorfeld? Oder ist es für euch auch immer wieder eine Überraschung, was denn am Ende des Tages bei rauskommt?
Wir führen lange und viele Diskussionen und wir sind ja ein Kritikerpreis, das heißt, alle Mitglieder der Jury publizieren auch über Spiele, sodass man, also ich habe da keinen großartigen Informationsvorsprung, ne? Wir sehen, was die Leute mögen, was sie nicht mögen und so, aber am Ende des Tages sind es 14 Individuen und es ist eine Mehrheitsentscheidung, so, das muss man sagen, und wir hatten dieses Jahr 571 Spiele, die rein formal für Spiel des Jahres hätten in Frage kommen können. So, dann spielt man sehr viele dieser Spiele. Nicht jeder von uns spielt alle. Wir kennen diese Debatte, aber halt, wir kennen den Jahrgang. Und es sind so viele geile Spiele dabei. Und wir verbringen ein Wochenende damit, unsere Longlist, unsere Shortlist zu machen. Und da finden dann auch schon sehr viele Diskussionen statt. Und für mich muss ich sagen, also ich fand tatsächlich alle drei Spiele toll. Also ich hätte mit jedem Spiel als Spiel des Jahres auch leben können, so, ne? Also insofern, ja. Aber ich bin immer noch ganz überwältigt, ne? Das ist jedes Jahr so ein Höhepunkt. Es ist ganz toll.
Mit Rainer Knietze hat jetzt erstmals ein Autor das Triple gewonnen, Kinderspiel, Kennerspiel und Spiel des Jahres. Ihr macht euch ja bei der Bewertung der Spiele und bei eurer Stimme davon völlig frei, könnt euch aber wahrscheinlich trotzdem auch mitfreuen, wenn eine solche Legende der Spieleszene sowas Außergewöhnliches schafft, oder?
Wir freuen uns mit jedem mit. Also ganz toll ist ja auch, dass dieses Jahr für Spiel des Jahres erstmalig jemand aus dem globalen Süden genommen hat. Indonesien ist, glaube ich, nicht bei vielen Leuten auf der Brettspiel-Landkarte. Ich fand das ganz zauberhaft, dass der Autor Martin Ang, der hier bei uns war, in der Pressekonferenz gesagt hat, nun ja, Leute, die an Brettspielen arbeiten, da fragen die Familien schon, also willst du nicht mal einen richtigen Beruf ergreifen, ne? Und insofern, also unser Preis hilft dann nur bedingt, weil den kennen diese Leute dann auch nicht, ne? Also Mama und Papa wissen dann auch nicht, was es bedeutet, Spiel des Jahres zu gewinnen. Aber der Autor weiß es natürlich schon und der Markt gibt ihm dann ja auch in der Regel recht. Und von daher ist das eine tolle Sache, die mich auch sehr berührt hat und die mich sehr gefreut hat, weil sie zeigt halt, das hat ja auch Harald gestern auf der Preisverleihung schon gesagt, die Welt wird größer und sie wird kleiner, ne? Die Welt wird größer, weil neue Länder auch auf die Landkarte kommen, der Spiele-Community, und sie wird also dadurch wird sie kleiner. Ich habe es andersrum erzählt, egal. Und sie wird halt größer, weil so viel mehr Einflüsse kommen, so viel mehr Ideen, auch aus anderen Ländern. Und das finde ich ganz toll. Und natürlich Rainer Knizia ist Legende, ne? Das ist toll. Aber wir machen uns da taktisch natürlich gar keine Gedanken. Sonst hätten wir auch drei verschiedene Kinderspielautoren gehabt.
Ihr habt mit Kerstin Gare-Frekes gestern auch wieder eine prominente, würde sagen, Botschafterin des Spiels gehabt, die man wahrscheinlich nicht als erstes in den Sinn kommt, wenn man darüber nachdenkt, wer spielt denn hier. Aber sie hat die Bedeutung des Spiels in Teambuilding, insbesondere auch im Leistungssport, erklärt. Und hat gesagt, wenn ich eine Teambuilding-Maßnahme ankündige, kommt keiner. Wenn ich einen Spieleabend ankündige, dann kommen alle mit strahlenden Gesichtern. Sehr schlau. Wie kam denn der Kontakt zu Kerstin zustande?
Ja, Harald und Kerstin haben sich kennengelernt auf der BerlinCon und waren gegenseitig erstaunt. Also Harald war erstaunt, dass eine Fußball-Weltmeisterin so tief im Brettspiel-Hobby ist. Und sie war erstaunt, dass Harald tatsächlich Ahnung von Frauenfußball hatte. Man würde sagen, Dito, it's a match. Ne? So, also die haben sich sehr intensiv unterhalten. Uns ist es immer wichtig, Leute auf der Bühne zu haben, die tatsächlich was mit Brettspielen anfangen können. Also jemand, der nur prominent ist, das nutzt uns nichts. Wir wollen Leute, die gute Botschafter sind für dieses Hobby, die gute Botschafter sind auch für das Kulturgutspiel. Und da ist Kerstin erste Wahl gewesen.